Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die heutige Lesung führt uns durch 3. Mose 16, Verse 11 bis 17. 3. Mose 16, Verse 11 bis 17. Hier geht es um das Sündopfer. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und er wirke Sühnung für sich und sein Haus. Und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der von dem Herrn steht, und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks, und bringe es hinein hinter den Vorhang. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht stirbt. Er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er so vor dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat, und er soll es auf den Sühnedeckel und vor dem Sühnedeckel sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretung und all ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israels. Wem es möglich ist, der darf sich gerne zum Gebet erheben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir ja jetzt wieder auf dein wertvolles Wort hören dürfen. Herr, danke, dass wir ja jetzt unter dem neuen Bund leben dürfen, unter der Gnade, ja, dass du ein für alle Mal gestorben bist, um die Sünden der ganzen Menschheit zu sühnen. Ja, so brauchen wir auch keine alttestamentlichen Tieropfer mehr, sondern ja, dein Kreuzestod ist ein vollkommenes Opfer. Und durch dieses Opfer hast du den Teufel und den Tod besiegt. Und dankbar dürfen wir auch sein, dass wir dadurch die Ewigkeit bei dir in der Herrlichkeit haben dürfen. Ja, jeder darf dein kostbares Blut in Anspruch nehmen. Ja, und dadurch stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und sind so durch ein neues Leben mit dir durchgedrungen. Ja, auch bitte ich dich für Deutschland, dass du ihr Erweckung schenken mögest. Ja, öffne ihre Herzen für dich und dein Wort. Ja, offenbar du dich ihnen. Öffne auch ihre Augen, dass sie den Lügen, die Tag für Tag über jeden einströmen, nicht glauben. Ja, wir legen dir auch die kommenden Landtagswahlen hin und bitten dich, dass auch hier dein Wille geschehen mag. Auch die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke lege ich dir hin und bitte dich, zeig du jedem ganz persönlich auf, was dein Wort uns sagen möchte. Oder du durch dein Wort zu uns sagen möchtest. Ja, wir danken dir und geben dir in allem die Ehre. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute als Gotteswort Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema Jesus, unsere hohe priesterliche Dauerverbindung zum Thron Gottes. Jesus, unsere hohe priesterliche Dauerverbindung zum Thron Gottes. Der Hebräerbrief wurde ja an Judenchristen geschrieben, die offenbar massiv unter Verfolgung litten. Und in diese Situation hinein hebt der Verfasser des Hebräerbriefs die Bedeutung des Vertrauens hervor. Ein Vertrauen, das sich an Jesus hält, durch gewaltige Glaubenssiege hindurch, aber auch in scheinbaren äußeren Niederlagen. Das diesbezügliche Kernkapitel beim Hebräerbrief ist Kapitel 11, das Kapitel über die großen Glaubenshelden zurückliegender Tage. Wir haben deshalb, weil der Glaube, das Vertrauen eine so zentrale Rolle spielt, auch ganz zentrale Aussagen über den Glauben im Hebräerbrief. So zum Beispiel Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube ein Hoffen auf das Wirkliche, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ganz wichtig an dieser Definition von Glauben weise ich immer wieder darauf hin, ein zweifaches, das Wirkliche. Christlicher Glaube ist nicht ein banges Hoffen im menschlichen Sinne mit vielen Zweifeln, mit vielen Fragezeichen auf irgendwelche unklaren Dinge, sondern eine Gewissheit der Wirklichkeiten. Und auch der zweite Punkt, ein Überführtsein. Leider geben die meisten Übersetzungen wieder ein Überzeugtsein, aber überzeugt ist eine subjektive Geschichte. Ich kann von etwas überzeugt sein, was komplett falsch ist. Und ich bin zu 100% überzeugt davon. Aber ein Überführtsein ist die Wirkung von Tatsachen auf mich. Die haben mich überwältigt. Die sind eindeutig glasklar. Das meint dieser Hebräer 11, Vers 1. Und Hebräer 12, 2, lasst uns wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Tatsächlich heißt es hier wegsehen. Meistens wird übersetzt mit aufsehen. Das ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. Tatsächlich heißt es wegsehen und meint weg von der äußeren Situation, die mich gefangen nehmen will, die mir Angst einjagen will, die mich vielleicht dazu verführen will, in Depression zu versinken, in Kleinglauben, in andere Dinge. Wegsehen von dieser äußeren Situation hin auf den Allmächtigen. Dann kommt das Aufsehen auch. Aber als Doppelschritt. Hin auf den Allmächtigen, der über jeder Situation steht, die mir vielleicht Angst einjagen könnte. Der jede Situation in einem einzigen Augenblick mit seinem machtvollen Wort verändern kann. Wegsehen von der Situation hin und auf zu Jesus. Zwei zentrale Worte zum Glauben aus Hebräer. Das wesentliche Zeugnis des Hebräerbriefs, gerade auch in unseren Versen, ist die unglaubliche Größe unseres Herrn Jesus. Um das zu veranschaulichen, knüpft der Hebräerbrief ans Alte Testament an den Opferkult und an den Priesterdienst des Alten Testaments, des Alten Bundes. Und er veranschaulicht, wie weit Jesus als hoher Priester des Neuen Bundes den Priesterdienst des Alten Bundes überragt. Wenn wir zurückschauen auf den Alten Bund, dann war ja die wichtigste Aufgabe des hohen Priesters sein Dienst am großen Versöhnungstag. Nun musste er aber, um für diesen Dienst überhaupt tauglich zu sein, erst einmal für sich selbst eine Reinigung vollziehen. Dazu muss er als allererstes seinen Körper gründlich waschen, bevor er überhaupt das priesterliche Gewand anziehen darf. Und schon mit dieser ersten Anordnung macht Gott deutlich, dass der menschliche Hohepriester ein Sünder ist und damit unrein. Waschen hat in der Bibel immer etwas mit Sünde und mit Unreinheit zu tun. Und Sünde trennt von Gott. Sie muss abgewaschen werden, damit der Mensch Gott begegnen kann. Denn nichts Unreines kann Gemeinschaft mit Gott haben. Als erstes muss sich also der Hohepriester waschen. Als nächstes muss er für sich und sein Haus, seine Familie, ein Sündopfer darbringen. Er schlachtet dazu einen Jungstier, nimmt dann vom Blut dieses Jungstiers und dazu noch eine Pfanne von Feuerkohlen vom Räucheraltar und damit geht er dann ins Allerheiligste. Die Pfanne mit dem Räucherwerk legt er zwischen sich und der Bundeslade auf den Boden. 3. Mose 16, Vers 13 beschreibt auch und nennt, warum er das tun muss. Damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, gemeint die Bundeslade, bedeckt und er nicht stirbt. Auch das veranschaulicht wieder sehr intensiv den Abstand, der zwischen dem menschlichen Hohenpriester und Gott ist. Der Hohepriester kann nicht einfach zu Gott kommen, nicht einmal zur Bundeslade, obwohl diese ja im eigentlichen Sinne die Gegenwart Gottes eher symbolisiert. Das Allerheiligste stellt den Thronraum Gottes auf der Erde ja nur dar. Er wohnt im Himmel. Es ist nicht der wirkliche himmlische Thronsaal. Aber auch zu diesem irdischen Abbild darf der menschliche Hohepriester nur mit Räucherwerk treten. Und sein Rauch, das sagt uns 3. Mose, Vers Kapitel 16, ist wie ein Vorhang zwischen ihm und Gott. Er darf zwar hinein ins Allerheiligste, aber er hat auch hier noch keinen unmittelbaren, direkten, unvernebelten Zugang zu Gott. Dann muss Aaron zur Sühne für sich und seine Söhne Blut des Jungstiers mit dem Finger auf die Deckplatte sprengen. 7-mal. 7 ist in der Bibel in der Regel ein Zeichen für Vollkommenheit. 7-mal. Bevor Aaron überhaupt als Priester für sein Volk eintreten kann, muss er also erst das Verhältnis zwischen sich und Gott in Ordnung bringen. Und nachdem er das getan hat, geht Aaron wieder hinaus. Jetzt erst darf er den Ziegenbock schlachten als Sündopfer für das Volk. Ganz wichtig, soweit, bevor er fürs Volk eintreten darf, muss er erst einmal sein eigenes Verhältnis als hoher Priester zu Gott in Ordnung bringen. Der entscheidende Punkt hier ist, dass der Abstand, der zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen, auch dem hohen Priester, besteht und bestehen bleibt. Dieser Abstand wird ja schon räumlich deutlich, wenn wir uns den Grundriss des Tempels vor Augen stellen. Da ist ganz außen der Vorhof der Heiden, dann kommt der Vorhof der Frauen, dann kommt der der Männer und schließlich der Vorhof der Priester. 4 Vorhöfe, bevor dann überhaupt erst das eigentliche Tempelgebäude kommt. Und dann zuletzt, noch einmal durch einen weiteren Vorhang getrennt, das Allerheiligste. Und da hinein ins Allerheiligste darf nur ein einziger Mann aus dem ganzen Volk Israel, der hohe Priester, und der auch nur ein einziges Mal im Jahr, nachdem er sich vorher von seiner Sünde gereinigt hat. So sehr trennt unsere Sünde uns von Gott. Das macht eigentlich diese ganze aufwendige Konstruktion deutlich, die veranschaulicht das. So wenig kann der natürliche, in Sünde lebende Mensch Zugang zu Gott haben. Auch der Hohepriester. Und dem setzt jetzt der Hebräerbrief den wahren Hohepriester, nämlich Jesus, entgegen. Wie ist mit ihm doch alles ganz anders geworden? Als erstes, in ihm haben wir einen großen hohen Priester. Wir haben ihn. Das ist ganz wichtig, liebe Geschwister. Ich erinnere mich zurück, es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, da war ich bei einem christlichen Männergesprächskreis eingeladen. Und da wurde immer wieder davon geredet, dass wir dabei sind, Christen zu werden. Was für eine traurige Irrmeinung. Leider, denke ich, ist sie weit verbreitet, weil offensichtlich auch die klare biblische Unterweisung fehlt. Christen leben zwar auch im Werden, vor allem aber leben sie im Sein und Haben. Wir sind Christen durch Jesus. Ein Embryo wird ja auch nicht erst im Laufe seines Heranwachsens ein Mensch. Er ist Mensch vom Augenblick der Empfängnis an. Und wir, ihr Lieben, wir sind Christen von dem Augenblick an, in dem wir Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben. Gewusst muss ein Embryo im Verlaufe einer längeren Entwicklung dann auch noch über 18, 20 Jahre und mehr ein erwachsener und reifer Mensch werden. Mancher soll das sein ganzes Leben nicht schaffen. Und so muss auch ein Christ vom geistlichen Embryo zum und Säugling zum reifen Christen heranwachsen. Also ein Werden ist schon auch mit dabei. Aber Christ ist er vom ersten Augenblick seines Vertrauens auf den Herrn Jesus Christus und das Heil, das er in ihm hat. Und deshalb so wichtig, wir leben im Sein und wir leben im Haben. Wir haben einen großen hohen Priester, den kriegen wir nicht erstmal, den haben wir. Das ist das Erste, worüber wir uns heute von ganzem Herzen freuen, dass wir einen solch großen Hohepriester haben. Wie groß er ist, zeigt sich daran, dass er die Himmel durchschritten hat. Der nächste Gedanke, den der Hebräerbrief entfaltet. Wir haben ja gerade am Beispiel des menschlichen Hohenpriesters gesehen, wie mühsam es für ihn ist, sich nur dem irdischen Abbild des himmlischen Heiligtums zu nähern. Jesus aber, der himmlische Hohepriester, der hat einfach so die Himmel durchschritten. Die wahren Himmel, nicht irgendwelche Abbilder, sondern den ganzen Raum, in dem Gott wirklich lebt, präsent ist, sein Heiligtum, das himmlische Allerheiligste, alles hat er durchschritten. Was heißt das? Wir haben gesehen, der Tempel in Jerusalem hatte verschiedene Vorhöfe als irdische Abbilder, sicher auch der verschiedenen Himmel. Das hebräische Wort für Himmel erscheint ja in der Regel in der Bibel im Plural, Shamayim. Im ist die Pluralvorendung. Die Himmel. Das Spätjudentum hat meines Wissens daraus dann sieben Himmel gemacht. Paulus redet 2. Korinther 12 davon, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Die Bibel nennt uns aber keine genaue Zahl darüber, wie viele Himmel es gibt und wie wir uns das alles im Detail vorzustellen haben. Aber Jesus hat in jedem Fall alle diese Himmel durchschritten bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes, bis an den Thron des Vaters. Und mehr noch, die Offenbarung zeigt uns ja immer wieder ein ganz wichtiges Bild der Offenbarung, das Lamm, das am Kreuz für uns gestorben ist auf Golgatha. Das Lamm, das für uns die Sünde weggetragen hat, mitten auf dem Thron. Mitten auf dem Thron. Es ist der lebendige Gott selbst sitzend zur Rechten des Vaters, der Sohn. Und da sehen wir, Jesus hat jederzeit Zutritt nicht nur zum Allerheiligsten im Tempel, sondern zum Thron Gottes. Dort sitzt er. Wir haben also einen hohen Priester, der unsere Anliegen jederzeit persönlich, unmittelbar vor Gott bringt. Und deshalb eben auch unser Thema, unsere Dauerverbindung zum Thron Gottes. So groß ist Gott, unser Jesus, unser Hohepriester. Andererseits dürfen wir nicht übersehen, wie sehr er sich in unseren Alltag hinab erniedrigt hat. Adolf Schlatter mahnt deshalb und sagt, je höher wir Jesus emporsteigen sehen, umso wichtiger ist es, dass wir uns auch das andere Ende seiner Bahn gegenwärtig halten, das ihn bis zu uns hinab in die Tiefe führt. Und Ulrich Parzani sagte einst in einer Predigt dazu, ich finde es schlimm, dass wir meistens zu hoch von Jesus denken, wir heben ihn so hoch, dass er mit der Tretmühle unseres Alltags nichts mehr zu tun haben kann. Ihr lieben Geschwister, da müssen wir in der Tat aufpassen, dass wir da weder zur einen noch zur anderen Seite vom sprichwörtlichen Pferd fallen, dass wir einerseits nicht so hoch von Jesus denken als Gott und wahrer Gott, dass wir ihn nicht mehr in unserem Alltag kriegen und andererseits aber auch nicht so gering von ihm denken, was wir leider heute viel öfter haben, als Mensch, der dann irgendwann mal im Grunde genommen nur ein bisschen Mitleid mit uns hatte, Mitgefühl und so weiter, uns aber nicht wirklich retten konnte. Wahrer Mensch und wahrer Gott, die Höhe und die Niedrigkeit in einem. wichtig, dass wir beides zusammen sehen und beides in unserem Leben zusammenbringen. Denn in der Tat haben wir einen hohen Priester, der sich trotz seiner überwältigenden Größe für uns so klein gemacht hat, dass er die Tretmühle unseres Alltags wirklich kennt, all unsere Schwierigkeiten. Ich denke da ganz besonders auch an all die Menschen, die vielleicht in diesen Tagen an Krankheiten, an schweren Krankheiten, an körperlichem Leiden, seelischem Leiden umfassend betroffen sind. Früher hätte man gesagt, dahin siechen, mit körperlich und seelisch, mit den Kräften vielleicht völlig am Ende. Jesus ist bei ihnen und Jesus kennt das. Über 30 Jahre hat er all das selbst durchlebt, durchkämpft, durchlitten. Und deshalb haben wir nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sagt der Hebräerbrief, sondern der versucht worden ist in allem gleich wie wir. Der große Gott kann mitfühlen mit uns kleinen Menschen. Ich denke, wirklich vorstellen können wir uns das gar nicht. Die Größe Gottes nicht und diese Niedrigkeit Gottes, wenn wir ihn wirklich als Gott und nicht nur als Mensch sehen, im Grunde wahrscheinlich noch weniger. Wie sehr Jesus, der allmächtige Gott, wirklich in unsere Not hineinkommt und in unserer Not gegenwärtig ist. Er sitzt eben nicht einfach auf seinem himmlischen Thron irgendwo da oben überm Sternenzelt und schiebt uns Menschen ungerührt umher wie Figuren auf einem Schachbrett und ab und zu geht halt mal ein Bauer hops. Das mag möglicherweise so sein bei den Reichen und Mächtigen dieser Welt, dass die da in ihren Palästen und ihren Traumvillen sitzen, mit was weiß ich wie viel 100 Quadratmetern oder sogar mehreren tausend und Pools und alle möglichen und ihre Pläne der Weltherrschaft schmieden. Und für die dürften die Menschen tatsächlich oft in ihrer Masse nicht viel mehr sein als Schachfiguren, die sie hin und her zu schieben versuchen durch aller mögliche Entscheidungen, wie es ihnen gerade passt und in ihre Pläne hineingeht. Ganz anders der allmächtige Gott. Er ist selbst mitten unter uns getreten. Nicht auf der Seite der Herrschenden, nicht auf der Seite der Reichen und der Starken, sondern im Bild des Schachspiels gesprochen, mitten unter die Bauern. Er kann mit unseren Schwachheiten und Krankheiten mitfühlen. Ja, er kennt Schwäche, sonst wäre er auf dem Weg zum Kreuz nicht unter dem Kreuzesbalken zusammengebrochen. Er kennt Schmerzen, wie sie von uns niemand zu erleiden hatte. Nicht nur den körperlichen Schmerz, sondern den tiefsten seelischen Schmerz, nämlich den der völligen Gottverlassenheit am Kreuz. Und deshalb darf auch der seelisch Kranke, der körperlich Kranke, der Verzweifelte, der Depressive wissen, Jesus kennt meine Not. Die Tiefe, die Verlassenheit, die Finsternis der Seele, die er am Kreuz durchlitten hat, ist tiefer und dunkler gewesen, als sie für uns jemals sein kann. In allem, sagt der Hebräerbrief, in allem versucht wie wir, ohne Ausnahme. Wenn wir in irgendeine Versuchung oder Not geraten, sagt uns die Bibel, Jesus ist schon durchgegangen. Er kennt sie, er kann mitfühlen. Er versteht uns, er kennt den Kampf, in dem wir stehen. Wir sehen das ja besonders deutlich im Garten Gethsemane. Es war alles andere als selbstverständlich für Jesus, diesen ungeheuren Versuchungen zu widerstehen. Es war ein Kampf für ihn, wie für uns. Er ist zwar Gottes Sohn, aber in seinen Erdentagen eben zugleich auch schwacher Mensch wie wir. Und nicht der Gott, sondern der Mensch, Jesus, hat die Versuchung besiegt. Er hat der Versuchung widerstanden durch seine Beziehung zum Vater, wie auch wir das können durch unsere Beziehung zu ihm. Denn durch ihn sind wir mit dem Vater verbunden. Und damit sind wir beim nächsten Punkt und wichtigen Gedanken. Jesus verbindet uns in jeder Situation mit dem Vater. Stellen wir uns das ganz bildlich vor, Jesus auf dem Thron Gottes, und derselbe Jesus bei uns und in uns durch den Heiligen Geist. Gewissermaßen die eine Hand auf dem Thron Gottes, die andere mitten in unserem Leben. Das ist unsere lebendige Verbindung zum Thron Gottes. Das ist keine Leiter, auf der wir uns emporarbeiten müssten, sondern das ist der vollkommene hohe Priester Jesus, der uns mit dem Thron Gottes verbindet, in dem Augenblick, in dem wir durch den Glauben in die Gemeinschaft mit ihm eintreten oder eingetreten sind. Wir müssen uns nicht immer wieder neu den Zugang zum Thron Gottes in seine Gegenwart erarbeiten, weder durch Werke der Liebe noch durch irgendwelche geistliche oder meditative Arbeit. Wir müssen weder im stillen Kämmerlein noch im Gottesdienst die Gegenwart Gottes herbeisingen oder uns in seine Gegenwart hineinbeten durch bestimmte Lob- und Anbetungstechniken. In Jesus sind wir in der Gegenwart Gottes. In Jesus sind wir jederzeit mit dem Thron Gottes verbunden. Auch hier gilt wieder, wir leben im Sein und nicht im Werden. Wir leben in dem, was Jesus schon vollbracht hat, was schon ist. Und so ist seine Hilfe durch Jesus jederzeit nahe und wird zur guten Zeit tätig werden. Es geht nur darum, dass wir uns diese Verheißung Gottes, diese Realität immer wieder bewusst machen, uns vor Augen halten und sie mit beiden Händen des Glaubens festhalten und uns sie auch vom Feind, vom Teufel nicht rauben lassen. Das ist ja eigentlich immer wieder der wichtigste Versuch und Angriffspunkt, den Satan startet, dass er uns diese Zusagen wegschieben will. Dass er so viel Nebel mit allen möglichen Problemen und Dingen des Alltags vor uns aufbaut, dass wir die Herrlichkeit, die Größe Gottes, seine Liebe und Treue und die Fülle seiner Zusagen nicht mehr richtig wahrnehmen. Und da sehe ich übrigens auch, kleiner Zwischengedanke, ganz großes Problem immer wieder, immer zunehmend sogar, muss ich sagen, auch in den alternativen Medien, da wird so viel Angst verbreitet, auch so viel Mist. Manches mag ja richtig sein, was da kommt und worauf hingewiesen wird. Ich habe aber den Eindruck, dass da ganz viele Leute unterwegs sind, die von wem auch immer beauftragt sind, ganz bewusst Horrorbotschaften zu verbreiten und zu streuen unter das Volk, von denen der ganz große Teil überhaupt nicht stimmt, nur um Panik zu erzeugen. Ganz große Strategie Satans, Panik erzeugen und uns den Blick weglenken von Jesus und von seinen Verheißungen. Und genau das dürfen wir nicht zulassen in unserem Leben, sondern immer wieder, das war das Wort vorhin, lasst uns wegsehen zu Jesus, weg von diesen Dingen, von diesen Attacken Satans, dass wir nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern auf Jesus schauen. Und mit ihm hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Das griechische Wort meint die unerschrockene Offenheit und volle Zuversicht. Nehmen wir als Kontrastbeispiel die Esther, Altes Testament. Als sie zu ihrem eigenen Mann, dem persischen König Ahasveros, hinzutritt, da weiß sie nicht, ob sich das Zepter senkt, ob sie Gnade bei ihm findet oder nicht. Das persische Hofprotokoll erlaubte selbst der Königin nicht, einfach vor den König zu treten, ohne von ihm gerufen zu sein. Sie riskiert damit ihr Leben, indem sie das eigenmächtig tut. Sie tut es nicht aus Willkür, sondern um ihr Volk zu retten. Wir dagegen, liebe Geschwister, wir haben freien Zugang. Wir dürfen ohne eingezogenes Genick zum Thron des Herrn aller Herren kommen. Mit fröhlicher und gewisser Erwartung. Bei ihm ist Verständnis, bei ihm ist Gnade, bei ihm ist Hilfe. Ganz gewiss. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn gute Zeit zur Hilfe ist. Wir sollen hingehen, finden und nehmen. Ist das nicht herrlich, liebe Geschwister? Und zwar zur guten Zeit. Diese Formulierung gibt den griechischen Wortlaut am besten wieder. Es gibt schlechte Zeit. Das ist die Zeit, die wir in eigenem Gutdünken wählen. Und es gibt Gottes Zeit, zu helfen und zu handeln. Und weil Gott die rechte Zeit kennt, ist Gottes Zeit immer die gute Zeit. Ich sage ganz bewusst an der Stelle auch nicht rechtzeitig, denn das hat bei uns gern den Klang von gerade noch mal gut gegangen, noch mal mit dem blauen Auge davongekommen, haarscharf an der Katastrophe entlang geschrammt. Aber wenn die Hilfe ein bisschen früher gekommen wäre, dann wäre uns das blaue Auge erspart geblieben. Und gerade so nicht. Gewiss kommt Gott oft spät. Für unser Empfinden sogar oft extrem spät. Aber auch wenn Gott ganz spät eingreift, dann ist gerade das die gute Zeit. Halten wir es in allem, was uns vielleicht auch in diesen Tagen bewegt, wo wir vielleicht schon dringend auf irgendein Eingreifen Gottes warten und wir sehen noch nichts davon vor Augen. Zur guten Zeit, zur rechten Zeit wird er kommen. Das ist die beste Zeit. Denn unser himmlischer Vater sieht, er hat unsere Lage souverän im Überblick und im Griff. Er kommt nicht auf den allerletzten Drücker mit knapper Not gerade noch rechtzeitig, er kommt immer zur rechten Zeit. Dann, wenn es für uns und für unser Leben die beste Zeit ist. Ob das nun Krankheit oder sonstige Nöte sind, in denen wir seine Hilfe brauchen. Möge diese Gewissheit sich ganz tief in unsere Herzen senken, ihr Lieben. Und deshalb lasst uns festhalten am Bekenntnis. Da geht es um einen fröhlichen Bekennermut, gerade auch im Leiden, in der Verfolgung vor Gericht. Wir hatten ja ganz am Anfang festgestellt, der Hebräerbrief kennt die Not der Verfolgung. Kapitel 11. Er hat die Verfolgten und die um ihres Glaubens willen Getöteten vor Augen. Und in diese Not und Verfolgung hinein spricht er Mut und Trost zu. Wenn ihr verachtet und verfolgt werdet, wenn sie euch ins gesellschaftliche Abseits drängen, wenn ihr vor Gericht steht, sie euch nach dem Leben trachten, haltet euch vor Augen, ihr habt einen großen Hohepriester. Durch ihn seid ihr jederzeit mit dem Thron Gottes verbunden. Ihr gehört zu dem, der eines Tages die richten wird, die jetzt über euch herrschen und richten. Und ihr werdet eines Tages an seiner Seite über sie mitrichten. Und da ist ganz wichtig, liebe Geschwister, in allen Anfechtungen, Anfeindungen und Verfolgungen stehen wir vor einem besiegten Feind. Denken wir an David und Goliath. Als David dem Goliath entgegentritt, ist Goliath schon besiegt. Lange bevor David den ersten Stein aus dem Bach gefischt hat, denn Gottes Urteil ist über Goliath längst ergangen. Oder denken wir an die 12 Kundschafter, die ins Land Kanaan gegangen sind. Die bringen am Ende zwar eine riesige Traube mit als Zeichen für die Fruchtbarkeit des Landes, das Gott ihnen verheißen hat. Aber dann trauen sie sich nicht in dieses Land hinein. Sie zittern wie Espenlaub vor den gewaltigen, befestigten Städten und den Riesen, die darin leben. Wir sehen wieder das Wegschauen auf Jesus. Haben sie nicht gemacht. Sie haben hingeschaut auf die befestigten Städte, auf die Riesen. Das Herz ist ihnen in die Hose gesunken und sie haben den Sieg im Kleinglauben nicht ergriffen, der ihnen von Gott längst geschenkt war. Diese Riesen waren längst besiegt, denn Gott hatte sie in die Hand Israels gegeben. Liebe Geschwister, so stehen auch wir vor besiegten Feinden, auch im Jahr 2026. Denn wir stehen auf der Seite des Siegers Jesus Christus. Wir haben einen vollkommenen Hohepriester, der für uns durch die Himmel gegangen ist und uns jederzeit am Thron Gottes vertritt. Das lasst uns immer vor Augen haben. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns das so vor Augen stellst. Wir sind ja hier in dieser Welt, in manchen Nöten, von deiner Gegenwart, von deiner Hilfe, von deinem verändernden Einwirken sehen wir oft relativ wenig. Und das treibt uns manchmal um, das treibt uns manchmal in Sorge, vielleicht sogar in Angst und Panik den einen oder anderen. Wenn wir sehen, wie auch das Böse in diesen Tagen immer mehr zunimmt, in einer zum Teil unvorstellbaren Weise. Ob wir an den Krieg in der Ukraine denken, an die Dinge im Nahen Osten, an die Auseinandersetzungen im Iran, an das Veröffentlichen der Epstein-Akten und vieles andere mehr. Da sehen wir, da ist so unvorstellbar viel Böses am Werk, unmittelbar um uns herum in dieser Welt, in der wir leben, und wir sehen ja nur die Spitze und vielleicht kaum die Spitze des Eisbergs von diesem unsagbar Bösen. Aber mitten in all diesem Bösen sind wir in dir geborgen und sind wir mit dir, mit deinem himmlischen Thron in Jesus unmittelbar verbunden. Du siehst uns, du kennst uns, du weißt um alles, was uns bewegt, du weißt um unsere Krankheit, um die Schmerzen, um die Einsamkeit, die wahrscheinlich gerade auch in diesen Tagen, in denen Familien so auseinandergerissen und zerstreut sind, viele, vor allem auch ältere Menschen und Geschwister bewegt. Wenn meine Kräfte nachlassen, wer wird für mich sorgen, wie geht's weiter mit mir? Wir danken dir, Herr, dass du all das kennst, dass du uns in alledem zur Seite stehst. Du weißt auch, was uns als Gemeinde bewegt, die Sache vor dem Verwaltungsgericht, der ganze weitere Weg der Gemeinde. Wir dürfen auch da wissen, du wirst eingreifen, sichtbar, gewaltig, mächtig, zur guten Zeit. So hast du es versprochen. Und so befehlen wir dir all unsere einsamen, niedergeschlagenen Kranken an, aber auch die verfolgten Geschwister. Wir sehen, wie es auch in Europa an vielen Stellen immer enger wird. Dinge eingeschränkt werden, auch das Gebet, das Eintreten für die Wahrheit, auch das Eintreten für den Erhalt ungeborenen Lebens und vieles andere mehr. Aber vor allem auch, wie unsere Geschwister an vielen Orten der Welt, in anderen Ländern wirklich verfolgt, getötet, gequält werden. In Afrika erleben wir es in diesen Tagen ganz besonders. Sei du ihnen nahe, richte sie auf, tröste und stärke du sie. Wir loben und preisen dich, Herr, dass du jetzt auch mit uns in diese neue Woche gehst, an unserer Seite bist, wir in allen Dingen ganz und gar auf dich vertrauen dürfen. Amen.
So, dann beten wir gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.